HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Dave Meaney, dienstältester Frankfurter Ire. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dave Meaney, Sie sind Ire und leben seit 1973 in Deutschland. Die liebevollste lokale Bezeichnung, die ich über Sie gefunden habe, lautet: Er ist Frankfurts dienstältester irischer Sänger. Freuen Sie sich darüber?
Ja, freuen, naja, wenn man die Älteste irgendwas ist, das ist nicht immer ja, ein schöner Kompliment. Aber irgendjemand muss der älteste irische Sänger in Frankfurt sein. Und ich versuche mein Bestes, ja, das gerecht zu sein.
Was verbinden Sie denn mit Frankfurt, mit dieser kleinen Metropole?
Ich komme aus Dublin, aber Frankfurt ist quasi meine zweite Heimat geworden, weil ich so viele Jahre hier gelebt habe. Man muss bedenken, 24 Jahre habe ich in Dublin gelebt und inzwischen bin ich 45, kann nicht so gut rechnen, aber ich bin fast zweimal so viel oder so viele Jahre jetzt in Frankfurt. So, ich bin quasi ein Frankfurter auch.
Ist Ihre Heimat Dublin, Irland oder Frankfurt, Deutschland?
Ich habe ein Lied auf einer meiner Platten, es heißt Home. Und ich finde, dass Home ein sehr schwer definierbares Wort ist. Heimat. Manchmal, wenn ich nach Hause gehe, nach Dublin und sitze in einer Kneipe und trinke ein Guinness, habe ich das Gefühl, ja, jetzt bist du zu Hause. Aber dann fange ich an, manchmal mit meinen Freunden zu reden und merken, ein gewisser Abstand ist vorhanden, weil ich zu lange weg bin. Und dann komme ich nach Frankfurt und gehe in eine Apfelwein-Kneipe und ich habe auch Heimatsgefühle. Ich glaube, Home ist, wo der Herz ist.
Wenn Sie bei Ihren irischen Freunden in Dublin sind und Sie sagen, da merke ich, dass ich schon so lange weg bin, woran machen Sie das fest? Verstehen Sie die Witze nicht mehr? Doch.
Oh, die Witze verstehe ich. Manchmal spreche ich, mein Deutsch ist nicht perfekt, wie jeder hören kann, aber wenn ich nach Hause gehe, ich denke Deutsch, nicht mehr so Englisch, die Sprache sind mir jetzt und ich träume in Deutsch und an die merken, dass Dave Schwierigkeiten hat, manchmal sich richtig auszudrücken, was sehr peinlich ist. Ich habe ein Konzert gehabt vor ein paar Jahren in einem Ort in außerhalb Dublin und ein Ihre kam zu mir und sagt, wie hast du so gut Englisch gelernt? Weil er angenommen hat, ich wäre Deutsche. Ich bin Dubliner, ich war fast beleidigt, aber so ist es.
Nun sind Sie ja nicht einfach nur von Pass und Geburt her Ire, sondern Sie bringen ja auch irischen Charakter auf die Bühne. Was macht denn einen Iren aus?
Ich würde sagen, das ist die einzige Schwierigkeit, dass ich habe, in Deutschland hier zu leben, ist, dass der irische Humor wird oft ganz falsch verstanden. Der irische Humor ist, wenn du irgendjemanden magst, erste Sache, was du machst, du beleidigst ihn. Und das ist ein Zeichen, beleidigt nicht in einem bösartigen Art.
Also nett beleidigen.
Ja, nett beleidigen. Und das ist ein Zeichen des, ja, wir verstehen uns. Wenn du ganz formell mit irgendjemand bist in Irland, das ist eher wie die Sie-Form in Deutsch, ablehnend.
Distanz.
Distanz. Und das ist komisch. Ich habe nie richtig gelernt. Ich habe sicher mehrere Leute beleidigt, wenn man will, weil ich nett sein wollte und die haben es nicht verstanden.
Was sagen Sie denn da so zum Beispiel?
In Irland, du kommst rein und du siehst schön aus. Auch eine Frau. Und ein Ire kann sagen, mein Gott, wie siehst du heute aus? Schrecklich. Und das natürlich bedeutet das Gegenteil. Irgendjemand, den du nicht kennst, das, beim ersten Treffen kann man sowas sagen. Wenn man das hier sagen würde, hat der Gegenüber recht, beleidigt zu fühlen.
Gut, also wir lernen, der Ire beleidigt, aber liebevoll.
Ich
und
hoffe.
Meint das aus Sympathie.
Ja.
Kultivieren Sie eigentlich Ihren irischen Dialekt sozusagen? Gehört das zur Marke Dave Meany dazu?
Eigentlich nicht. Ich habe, auch wenn ich Englisch jetzt spreche, habe ich nicht mehr mein traditioneller Dublin Accent, wie es heißt. Das pflege ich nicht. Ich glaube, wenn man so lang irgendwo überall in der Welt ein bisschen unterwegs war, werden die scharfen Kanten von meinem Akzent weg.
Abgeschliffen.
Und erst wenn ich längere Zeit in Dublin bin, kommen langsam meine Dublin-Akzent mehr zum Vorschein. Die Deutschen hören der Akzent sehr. Also auch irischer Akzent. Aber wenn man in Irland ist, würde man sagen, na, der Dave spricht nicht richtig irisch.
Ja, der Dave spricht so ein komisches deutsches Irisch.
Ja, ein komisches deutsches.
Die Nationalsprache der Iren ist Gälisch. Beherrschen Sie das?
Auch sehr peinlich. Als ich 1960 mein Abi gemacht habe, musste man eine mündliche Prüfung machen. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist ein Satz. Eilig mei ins Morgen, agus glan mei me eig, agus me lawe. Und das heißt, ich stehe morgens auf und wasche mir die Hände und mein Gesicht.
Ja, klingt doch gut. Dave Meany, Sie spielen Gitarre, Sie singen Balladen, Trinklieder, zeitlose Songs. Schreiben Sie die Lieder selber, lassen Sie schreiben oder covern Sie Songs?
Eigentlich habe ich alle drei Varianten über die Jahre benutzt, wenn man will. Aber ich habe natürlich hauptsächlich die letzten Jahre meine eigenen Lieder geschrieben. Natürlich würde man am liebsten nur die eigenen Lieder singen, obwohl es gibt gewisse Lieder, die so schön sind, dass ich gern die auch interpretiere. Aber die letzten Jahre schreibe ich eher die eigenen Stücke und hoffe, dass die Leute die mögen.
Was muss denn ein Lied haben, damit Sie es in Ihr Programm aufnehmen?
Ich bin textlastig. Eine Melodie kann so schön sein, wie es ist, aber wenn der Text zu, ja, für mich sein subjektives Sache zu banal, zu uninteressant ist, dann habe ich keine große Lust, das Lied zu singen. Außer bei den Oldies-Abend, Rock Around the Clock oder was auch immer. Aber die Lieder, die ich interpretiere und auf die Bühne singe, sind meistens Lieder, die ich bewundere. Ein guter Text soll Inhalte haben, die für das Leben, wie gute Literatur, wenn man will. Muss irgendwas da sein, das irgendwas ausdrückt, was man selbst nicht ausdrücken könnte oder würde in einer gewissen Form.
Sie singen nicht nur, sondern auf der Bühne erzählen Sie vor allem auch Geschichten. Was sind das für Geschichten?
Vieles aus meinem Leben. Lustige Geschichte manchmal, tragische Geschichte, wo die zu dem Inhalt des Liedes passen. Ich habe kein Skript, wenn ich auf die Bühne gehe. Meistens rede ich ad lib, sagt man in Englisch, was in den Kopf kommt in diesem Moment.
Wir sind hier im Hessischen Rundfunk, deshalb werden einige Hörerinnen und Hörer auch Barbara Clear kennen, eine Sängerin aus heimischen Gefilden. Die gebürtige Bad Homburgerin stand ab Ende der 1980er Jahre auf der Bühne, auch mal mit Ihnen zusammen, Dave Meany. Wo sind Sie denn gemeinsam aufgetreten?
Alte Oper war dabei, hauptsächlich im hessischen Raum. Darmstadt in der Theater da. Am Anfang war der Barbara eher ein Fan als ein Mitmusiker oder Mitmusikerin. Aber sie kam zu fast alle unsere Konzerte am Anfang. Sie war irgendjemand, der selbst Musikerin war, schon hat angefangen, konnte alle die Texte auswendig mitsingen, was mich fasziniert hat, weil meine Texte nicht. Es sind schon ein bisschen komplizierter als der I love you, you love me. Und zum Schluss, ich kann mich sehr gut erinnern, als wir in die alte Oper gesungen haben, in der Mozartsaal damals, hat sie angefangen, eins von diesen Lieder, We Are One, mitzusingen von der Balkon, wie nennt man das in der Theater. Mhm. Und sie hat eine schöne, klare Stimme. Und plötzlich das Publikum vor mir haben ihre Köpfe gedreht und nach oben geschaut, zu sehen, wer singt da. Am Ende des Liedes habe ich gesagt, Barbara, wenn du singen möchtest, dann bitte lieber hierher runterkommen auf die Bühne, sodass die Leute nicht ein steifer Genick kriegen. Ein herrlicher Moment.
Und dann ist sie runtergekommen und dann haben sie zusammen gesungen.
Danach haben wir angefangen, immer mehr zusammen zu spielen, bis eines Tages die liebe Barbara nach Passau. Sie hat damals in Bad Homburg gelebt und dann sie ist nach Passau und dann natürlich brach der musikalische Kontakt langsam ab.
Normalerweise haben Sie die Bühne für sich, viele Jahre lang mit Ihrem Co-Gitarristen Ralf Danilowitz. Der Rahmen ist eher klein und intim. Was Sie singen und erzählen an einem solchen Abend, Sie haben das gerade erwähnt, das hängt auch sehr von der Stimmung ab, von Ihrer, aber auch von der Stimmung des Publikums, oder?
Absolut. Ich glaube, es ist immer so. Aber der Musiker muss die Stimmung, wenn man will, erzeugen. Natürlich, es gibt verschiedene Publikum, die reinkommen und neugierig sind und kennen die Lieder nicht so viel. Und dann gibt es die Leute, die kommen und kennen, was man macht, was immer schwer ist. Manche Leute erwarten dasselbe Programm jedes Mal. Ich glaube, für alle, auch die berühmten Leute, das ist ein Problem. Du singst ein neues Lied und kannst du nicht die alte Oldies singen. Das ist sehr von Konzert zu Konzert oder Abend zu Abend, total anders.
Eigentlich, Dave Meaney, sind Sie Doktor der Chemie und Ihre Eltern hatten einen ganz anderen Lebensweg für Sie geplant. Warum das aber nichts wurde mit den elterlichen Plänen, darüber sprechen wir gleich. Denn jetzt reden wir die ganze Zeit über Sie, über den Sänger Dave Meaney, haben Sie aber noch gar nicht singen hören. Das holen wir jetzt nach. Das Stück von Ihnen, was Sie ausgewählt haben für diese Sendung, heißt Make It Home. Worum geht's?
Dieses Lied war schwierig zu schreiben damals. Das Lied ist eigentlich eine versteckte Tribut, wäre es das total falsches Wort. Es ist ein Lied about fünf liebe Leute, die ich innerhalb zwei Jahren verloren habe. Bester Freund, es ist zu lang, das alles hier zu erzählen. Und ich wollte ein Lied über dieses Gefühl, allein gelassen zu werden. Ich möchte jetzt nicht pathetisch sein, aber die haben schon eine Rolle damals in meinem Leben gespielt. Eins nach die andere fielen und plötzlich waren die weg. Sehr junge Menschen und es hat mein ganzes Weltbild von ja arbeiten bis zur Rente oder so langfristig oder permanent gestört. Und dieses Lied ist ein bisschen philosophisch. Es gibt eine Zeile da drin, in the end you're on your own. Klingt wieder vielleicht pathetisch, aber manchmal dieses Gefühl von allein gelassen zu werden. In the end you're on your own. I gotta make my own way home. Hear the breath of darkness moan. Make it home. Make it home. Gotta make it home.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dave Meaney, Berufsire. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Da schüttelt er weise den Kopf. Dave Meaney, zur Welt gekommen sind Sie 1948 in Dublin. In welche Familie wurden Sie hineingeboren?
Darf ich irgendwas korrigieren?
Selbstverständlich.
Ja. Diese 48 ist eine Lüge.
So.
Meine erste Plattenfirma wollte... Die wollten mich jünger machen, als ich es tatsächlich bin. Ich bin Jahrgang 43. Das ist eine offene Beichte an all die Leute, die vielleicht dieser Lüge geglaubt haben. Welche Familie, wie meinen Sie?
In welche Familie sind Sie hineingeboren?
In eine klassische mittelständige Familie. Mein Vater war Beamter, meine Mutter war Mutter. Und ich hatte zwei Brüder, der ältere ist gestorben. Und es war die klassische arme Iren, Familie von der damaligen Zeit waren keine Exes. Ich war nie in einem Restaurant, bis mein älterer Bruder 21 geworden ist. Das ist kaum vorstellbar, weil ein Restaurant könnten wir nicht leisten.
Mit der Schule fertig waren Sie mit 17 Jahren. Das ist normal, da eingeschult wird auch mit 5, wie in England, ne? Denke ich.
Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich in die Schule, 5, 6 Jahre, ich würde auch denken. Ja.
Sie haben dann Chemie studiert. Sie waren übrigens auf demselben College wie James Joyce. Sind Sie traditionsbewusst?
Traditionsbewusst vielleicht, ja. Ich würde sagen, ein bisschen, nicht extrem. Aber die selbe Schule wie Joyce. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich auch dann an der Berlitz-Schule Unterricht gegeben, auch wie James Joyce. Aber er war nicht in Deutschland, ich glaube in Triest.
Wenige Jahre später hatten Sie Ihren Bachelor. Was waren Sie für ein Student? So ein ganz fleißiger, der abends auch immer noch am Schreibtisch gesessen hat?
Ich würde sagen, ein bisschen von beides. Am Anfang des Jahres war ich ein bisschen faul und dann musste ich immer diese Marathon-Lernstrecken machen, 14 Stunden am Tag, um aufzuholen. Ich war ein relativ guter Student. Ich war sehr, habe für meine Eltern das gemacht, weil die viel Geld ausgeben musste, um mir eine Ausbildung oder eine Education zu geben. Bis heute. Der einzige Problem war, letztendlich fand ich raus, dass ich das Falsche gemacht habe, studiert habe.
Aber Ihren Eltern zuliebe haben Sie durchgehalten.
Ja.
Und im Radio haben Sie dann, da waren Sie 19 Jahre alt, Blowing in the Wind gehört von Bob Dylan. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, Dave Meaney?
Sehr vieles eigentlich. Ein wichtiger Tag in meinem Leben, weil bis dahin war ich ein typischer Student, hatte alle die aktuellen Hits gehört, in Tanzhallen gegangen, The Locomotion gehört. Die Musik war nicht sehr tiefsinnig zu der damaligen Zeit. Love me tender, love me true. Und dann eines Tages sitzen wir waren in der Uni, und irgendwie, das Radio war nebenan und wir haben bei einem Experiment in der Labor dieses Radio spielen hören. Und dieses Lied kam aus dieser kleinen schwarzen Box. Und ich habe gedacht, der Mann muss 70 Jahre alt sein. Als junger Mensch ist sehr alt. Und dieses Lied handelte nicht um Rocking Around the Clock oder Wie jeder weiß, das Lied handelt von Krieg und alles andere. Und in dem Moment habe ich gedacht, Gott, so würde ich auch gern sowas machen, eine Gitarre haben und meine Gedanken erzählen und die Welt ändern. Sehr dramatisch und so. Aber als ich rausfand, dass der Bob Dylan vielleicht zu der damaligen Zeit selbst nur 20, 21 Jahre alt war, war es für mich ein Schock. Kann ich es nur jetzt sagen? Es war ein Schock, weil er klang so weise, so die Stimme so alt. Und ich bin sofort rausgegangen und ein paar Wochen später habe ich eine gebrauchte Gitarre gekauft. Natürlich bin ich leider nicht Bob Dylan geworden. Oder vielleicht, das wäre auch nichts.
Sie gingen 1968 nach dem Studium erstmal in die USA, aber nicht wegen Bob Dylan, oder?
Nein, damals gab es, was man the brain drain nennt. Die Amerikaner haben diesen Kampf der Hörheit, was Naturwissenschaft angeht. Die haben gesehen, dass sie es verloren als Sputnik in die Luft geschossen wurde. Und John Kennedy hat damals gesagt, die Amerikaner müssen aufholen, die brauchen mehr Naturwissenschaftler. Und an der Uni, wo ich war, würde die amerikanische Firmen Leute schicken und quasi innerhalb 2 Wochen hat man eine grüne Karte und die würden dir Jobs bieten, die unmöglich in Irland zu finden wären. 2-3-fache Gehalt gekriegt und wir wurden quasi angeworben wie Profi-Kickers. Und ja, da nehme ich den Job. Nee, vielleicht kommt was Besseres. Und dann bin ich direkt, nachdem ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe, bin ich ohne dieses schöne Stück Papier zu kriegen, sofort in ein Flugzeug gesessen und bin nach Indianapolis geflogen.
Welches Stück Papier?
Der PhD oder Doctor's Titel.
Ohne.
Schade, weil es ein schönes Gewand, das man trägt, ein bisschen wie ein Bischof. Ich hätte es gern getragen, muss ich sagen. Aber vielleicht hole ich das noch.
Haben Sie Ihren Doktor nicht gemacht oder haben Sie die Feier nicht?
Ich habe es gemacht,
nur die Feier nicht mitgemacht.
In absentia nennt man das. An dem Tag, wo ich es eingegeben habe, bin ich am nächsten Tag weggeflogen. Oh. So ein paar Monate später habe ich es jetzt gekriegt.
Sie lebten in Indianapolis im sogenannten Bible Belt. Sie kamen also vom kleinen katholischen engen Irland in eine protestantische, weitgehend evangelikale Gegend. Wie haben Sie denn diesen Wechsel erlebt, Dave Meaney?
Es war im wahrsten Sinn des Wortes eine unglaubliche Änderung in meinen Lebensumständen. Ich komme weg von einem sehr gehüteten Familienleben, sehr katholisch, sehr streng. Und dann lande ich in Amerika und plötzlich habe ich Geld und einen tollen Job und ich bin ein bisschen wild geworden. Bible Belt. Das Problem da war, ich habe erwartet, vielleicht wir kommen jetzt in der Flower Power San Francisco. Forget it. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte eine junge Frau damals getroffen. Wir sind in ein Restaurant gegangen. Sie hat gesagt, ich rede über alles außer Religion, Politik und Sex. Ich habe gedacht, okay, bleiben nicht viele Themen übrig.
Okay. Sie haben sich damals das Gitarrespielen selber beigebracht, als Autodidakt. Was war das Ziel damals? Hatten Sie schon vor Augen, mal öffentlich aufzutreten?
Ich bin immer, auch in Irland als Student, bin ich, wenn irgendjemand mich gelassen hat, bin ich aufgetreten. Ich war ein Rampensau. Ich habe bei Partys gespielt. Überall, wo ich die Klampfe in der Hand nehmen könnte, war ich dabei. Ich muss das jetzt ehrlich sagen. Aber als Beruf natürlich, als ich nach Amerika ging, war ich Chemiker, Researcher. Aber dieser Wunsch war sicher immer da bei mir, irgendwann vielleicht das zu machen, obwohl die Chancen damals für mich als ein Spätstarter oder Quereinsteiger sehr gering waren. Aber ich habe gedacht, vielleicht wird es eines Tages klappen.
Tagsüber trugen Sie als Chemiker Anzug und Schlips, abends dann Jeans und T-Shirt und die Klampfe. Sie sind auch im Fernsehen aufgetreten, damals in den USA. Wie konnten Sie denn diese beiden Leben in Einklang bringen? Waren Sie nicht immer sehr müde dann?
Nee, ich war jung genug. Heute ging es nicht mehr. Das ist auch klar. Und die Jim Gerard Show, das war das erste Mal, dass ich im Fernseher war in Amerika. Und ich werde nie vergessen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es war St. Patrick's Day. Und in der Firma, wo ich war.
Der
Nationalfeiertag, St. Patrick's Day. Und damals haben all die Leute in meiner Firma, Riley Chemical und sonst wo, alle grün getragen. Sogar in der Hauptstraße, the Main Street in Indianapolis, haben die eine grüne Streife entlang gemalt oder gepinselt. Und dann komme ich in diese Jim Gerard Show, mein erster großer Auftritt. Und was trage ich? Eine orange Krawatte. Und wenn man ein bisschen von Irland versteht, orange ist die Farbe der Protestanten, William of Orange, dieser Mann. Und die waren alle entsetzt. Wie kann ein waschechter Ire an St. Patrick's Day mit einer orange Krawatte reinkommen? Ich schäme mich fast bis heute, muss ich sagen.
Es kam in dieser Zeit, in diesen Jahren, in den wenigen Jahren in Amerika zu einer schweren Krise in Ihrem Leben. Sie haben das vorhin kurz erwähnt. Mögen Sie davon erzählen?
Es ist ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber es war das erste Mal, dass ich konfrontiert wurde mit meinem besten Freund oder eins von meiner besten Freunde von Irland hat Selbstmord begangen und meine erste gute amerikanischer Freund. Bei seiner Familie habe ich meine erste Thanksgiving verbracht und er starb mit 21 von einem Aneurysm, ich glaube heißt es. Und plötzlich war ich bei diese zwei innerhalb 6 Monaten auseinander Begräbnisse und habe miterlebt, wie Eltern dieser Verlust von einem Sohn, wie tragisch das war. Es hat mich tief getroffen, weil ich nur bei ein paar Begräbnissen war in Irland von alten Tanten und sowas. Aber jetzt sah ich, mein Gott, so schnell im Leben kann es gehen und so tragisch. Diese Gesichter sind immer noch in meinem Kopf. Und es gab ein paar andere, die dazu kamen, innerhalb 2 Jahre. Noch 3 junge, gute, bekannte Freunde von mir, die alle starben. Die Älteste war 30. Und plötzlich mein Verständnis für die klassische Idee einer Karriere, am Ende dieser Karriere geht man auf Weltreisen, wenn man in Rente ist, war auf einen Schlag zerstört. Ja, Krise könnte man es wirklich nennen.
Sie sind dann zurückgekehrt nach Europa, landeten eines Abends in Bad Soden in der Krawallschachtel, das ist eine Kneipe, und zwar beim Auftritt einer gälischen Band. Wie kam es dazu?
Wir waren eine Clique, meine Frau und ein paar andere Leute.
Ihre Frau hatten Sie schon
kennengelernt? Oh, ja, als ich zurückkam von Amerika, wir haben uns vorher in Galway kennengelernt, in Irland. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt. Wir sind in die Clubs rumgegangen, damals fast jede Bar oder Pub, mindestens im Frankfurter Raum, gab Musik, Live-Musik. Und irische Musik war sehr beliebt. So, wir gehen zu dieser Krawallschachtel und da spielt kein irische Band im klassischen Sinn, war 2 Deutsche und eine tschechische Geigerspieler. Aber die haben alle die irische Balladen gesungen, sehr gut sogar. Und als ich der Pause kam, hat irgendjemand mir gesagt an unserem Tisch, Dave, geh da hoch und spiel was vor. So, ich ging auf die Bühne und haben 2, 3 Lieder gespielt. Und ich merkte, die Leute haben das auch sehr genossen. Und dann saß ich hin und dann kommt der Leadsinger von diesem Band, Manfred Hoffmann. Und er sagt, Dave, wir haben ein Angebot, eine Platte zu machen. Aber die Plattenfirma möchte es nur machen, wenn man einen waschechten irischen Sänger hat. Und würdest du eventuell Interesse haben, eine Platte mit uns zu machen? Und das war für mich wie Weihnachten, Neujahrs, alles zusammen. Geburtstag. Ich eine Platte machen, dann haben wir diese Platte gemacht, Slauncha. Es war nicht in den Charts, aber es war der Anfang von, ich erzähle wirklich, was kurios war. Ich habe sehr viel Geld in Amerika verdient und mein Paycheck habe ich einfach zur Kenntnis genommen und meine Sachen gekauft. Aber nach dieser ersten Auftritt mit Slauncha haben wir jeder einzeln von uns, der 4 Musiker, 50 Mark gekriegt von der Gage. Und ich kann mich erinnern, wie ich diese 50 Mark angeschaute. Und es hat mir so eine Freude gegeben. Ich habe mit Singen Geld verdient. Ich hätte es behalten sollen, 50 Mark in einen Rahmen gesetzt und sagen, ah,
das schönes ist was. Gefühl.
Ein tolles Gefühl war das.
Wir hören jetzt Musik und es kann nicht anders sein, Dave Meaney, eine Sendung mit Ihnen. Wir müssen Bob Dylan und Blowing in the Wind spielen, das haben Sie sich auch gewünscht, ganz klar. Kann man sagen, das ist der wichtigste Song in Ihrem Leben?
Von der Wirkung her, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, wenn ich ihn nicht gehört hätte am Radio mit seiner Klampfe und seinen Wörtern, ob ich unbedingt große Gedanken gemacht hätte, das muss ich auch machen. Es war das Zünd, wie sagt man das?
Das Zünglein an der Waage.
Genau.
Dann hören wir das jetzt mal.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dave Meaney, Kosmopolit. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dave Meaney, wir haben vorhin schon kurz über Ihre Frau gesprochen. Sie haben sich in Irland kennengelernt. Ihre Frau Ingeborg war bei der Lufthansa angestellt. Das war ja sehr praktisch. Da konnten Sie in der Weltgeschichte herumreisen. Haben Sie das auch reichlich getan?
Das haben wir wirklich reichlich getan, weil am Anfang hatte ich, als ich nach Deutschland kam, natürlich hatte ich keine fixen Arbeit. Ich habe ja ein bisschen das und ein bisschen das gemacht, aber ich hatte viel frei. Und Inge war sehr lieb zu mir und hat gesagt, ja, komm mit mir hier, komm mit mir da. Es war eine tolle Zeit. Ich denke, innerhalb dieser ersten Jahren haben wir fast alle Kontinent der Welt gesehen. Richtiger Luxus war das, muss ich sagen. Ob ich es verdient habe, weiß ich nicht. Aber
wir haben genossen habe ich. Sie haben es genossen. Wir haben vorhin schon erwähnt, seit 1973 leben Sie in diesem Land. Können Sie sich noch erinnern, Dave Meany, als Sie in Deutschland ankamen, wie hat dieses Land Sie aufgenommen?
Ja, das ist auch ein Thema. Wenn du von Irland kommst, die Iren sind sehr, sehr kontaktfreudig, wenn du ein Fremder bist, wenn du reinkommst. Die sind gastfreundlich, einfach freundlich.
Machen schräge Witze, aber sind
ja,
freundlich.
Schräge Witze, die beleidigen dich. Aber dann weiß man, dass du gehört dazu. Mhm. Und ich fand Deutschland am Anfang ein bisschen Abstand halten und nicht so herzlich.
Distanziert,
kann man sagen. Und damit muss ich ein bisschen am Anfang ja, zurückkommen, dass nicht so schnell die Kontakt da war. Aber eins muss ich sagen, dass wenn man in Deutschland einen Freund hat oder gewinnt, ist es irgendwie für die Langstrecke. Die Amerikaner, kann ich auch darüber, die sind sehr schnell, you are my best friend, und dann ein paar Jahre später haben die dich vergessen. Es ist eine andere Art. Die Deutschen nehmen sich Zeit anzuschnuppern und dann ist es mindestens irgendwas für the long haul, sagt man in Englisch, irgendwas Dauerhaftes.
Ihre Frau ist Österreicherin, Sie haben ein Haus in Österreich. Wie oft sind Sie denn dort?
Oh, ich würde sagen, fast die Hälfte des Jahres, gerade die Sommermonaten. Und wenn das Wetter schön ist, ist es in die Bergen. Wir lieben die Berge und Bergsteigen und sehr netter Ort, alles das zu machen. Es sind 850 Höhenmeter, was so hoch ist wie der hohe Fellberg. Mhm. Es kann auch kalt werden.
Bekommen Sie eigentlich von der Politik in Österreich etwas mit?
Leider kann ich sagen, im Moment leider ja. Es ist ein komisches Land. Es ist wischiwaschi, würde ich manchmal sagen. Manchmal sind die links, manchmal rechts. Im Moment sind die eher rechts. Und wie es weitergeht, weiß man nicht. Aber zufrieden mit der österreichischen Politik bin ich wirklich im Moment nicht. Aber ich kann da nichts ändern. Das ist das Problem europaweit.
Wie vorhin schon erwähnt, Ihre Frau war Angestellte bei der Lufthansa. Das heißt, Sie konnten sehr günstig fliegen. Können Sie das eigentlich immer noch?
Was Sie wissen wollen. Ja, als Rentner hat man auch diese Privilegien. Oh. Aber lustigerweise heutzutage mit all den Billigflieger und den Angeboten, die man im Internet kriegt, so ein toller Privileg ist es nicht mehr und Standby-Fliegen ist manchmal nervig, wenn du da nicht weißt, kommst du mit, kommst du nicht mit. Für Kurzstrecke ist das okay, aber wenn man nach China fliegen möchte und du stehst am Flughafen, sorry, alle Plätze sind besetzt, auch nicht so lustig.
Sind Sie denn oft noch unterwegs in aller Welt?
Ich bin ruhiger geworden. Jetzt, wo Sie meine richtige Alter wissen, da habe ich das Recht, auch ein bisschen ruhiger zu werden. Die Musik lasse ich langsam ausklingen, weil on the road ist, weil ich war 30, 35 Jahre unterwegs. Und irgendwann wird das alt. Die Superstars, die immer noch in meinem Alter unterwegs sind, haben es schon ein bisschen besser. Sie haben ihre Privatjet, ihre Penthouse-Suite. Und die müssen nicht Lautsprecher und Gitarre rumschleppen. Das wird alles gemacht.
Aber Konzerte in Frankfurt geben Sie schon noch?
Ich möchte irgendwie demnächst ein Abschiedskonzert machen in der Brotfabrik. Der Termin steht noch nicht fest, aber ich hoffe, das bald annoncieren zu können.
Ja. Und danach keins
mehr. Ich habe auf meine aktuelle was nicht mehr so aktuell ist, CD, ein Lied, Time to Go, heißt es. Und es ist eigentlich ein Lied über all die Leute, die die Absprung verpassen. Natürlich in der Politik gibt's genug Beispiele davon. Ich möchte die alle nicht erwähnen. Ich denke nur, irgendwann im Leben muss man sagen, enough is enough. Ich werde immer Gitarre spielen bei ihrem Geburtstag oder kleine Sachen, aber diese fixe Programm dahin, das lassen wir langsam.
Dave Meaney, sind Sie ein Menschenfreund?
Ich hoffe. Ich liebe nette Menschen. Ich tendiere, irgendjemand, vielleicht meine Schwäche wäre, ich verurteile zu schnell manchmal. Man tut irgendjemand Unrecht. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein Menschenfreund von netten Menschen.
Mir hat jemand über Sie und Ihre Frau gesagt, Sie beide haben ein Talent für Freundschaften. Ist das so?
Oh, wir sind beide sehr interessiert. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich bin oft bei Partys oder Gatherings dabei, wo viele Leute mit uns reden oder mit mir reden. Und ich frage denen alles möglich, woher kommen sie, was machen sie, haben sie Familie. Und nachher merken wir oft, dass keine einzige Frage in die andere Richtung gekommen ist. Ob das Zurückhaltung ist, weiß ich nicht. Ob man in Deutschland nicht zu neugierig sein möchte oder zu, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Leute mögen es, wenn ein Interesse gezeigt wird, wo du herkommst, was du magst. Und ich glaube, das bin ich sehr interessiert an anderen Leuten, was sie machen. Und vielleicht das hilft, Freunde zu gewinnen.
Wenn Sie auf Ihre musikalische Karriere zurückblicken, gut, Sie haben jetzt keinen Privatjet, aber sind Sie zufrieden?
Ich bin sehr, sehr dankbar, weil wenn ich denke, dass ich mit meiner Leidenschaft erst mit 37 Profi geworden bin und könnte mein Lebensunterhalt ohne dicke Autos oder sowas bestreiten, wunderbare Konzerte und Sachen erlebt, sehr, sehr dankbar, weil es ein hartes Brot, sagt man, oder es ist ein schwieriger Beruf, als permanenter Beruf, Vollzeitberuf, wenn man nicht große Plattenfirma dahinter hat oder sowas. Und ich kenne so viele Musiker, die es nie geschafft haben, davon zu leben. Und da muss ich sehr dankbar sein.
Und was hat in Ihrem Leben gefehlt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe oft gesagt, ich habe ein Lied geschrieben. Ich glaube, vielleicht kommt jetzt das. Es gibt oft diese Frage, was würdest du anders machen, wenn du es alles wieder tun könnten? Und ich finde, Leute, die meinen, die würden gar nichts ändern, ist mir immer ein bisschen suspekt. Nicht, dass ich solche Leute nicht das gönnen, dass die meinen, alles ist perfekt gelaufen. Aber natürlich hätte ich vielleicht nicht so lang studiert. In meinem Bauch wusste ich, eigentlich bin ich kein richtiger leidenschaftlicher Chemiker. Ich bin eher Outdoors-Mensch oder Kopfmensch, Kopf in Sinn Psychologie oder so, wenn ich studiert hätte. Und auch natürlich Musiker. So, man kann zurückblicken und denken, ah ja, wenn ich mit 17 die Gitarre in der Hand gehabt, genommen hätte, vielleicht wäre ich eine Konkurrenz für Bob Dylan geworden. Wer weiß.
Aber apropos Bob Dylan, das war Ihr großes Idol. Wir haben das jetzt oft gehört. Ist das eigentlich immer noch?
Da bin ich würde sagen, nicht wie viele Leute. Ich war nie ein Fan in dem klassischen Sinn, wo ich alles durchgehen lassen. Und mit Bob Dylan, wie meine anderen Leute, für den ich mich interessiere, bin ich kritisch. Wenn Bob Dylan eine schlechte Platte macht, ist es eine schlechte Platte. Für mich ist alles subjektiv. Und Fan in the Sinn, Poster on the Wall, war ich nie. Er war nur ein großer, großer Einfluss. Und ich finde ihn ein toller Musiker, aber ich würde nicht jetzt ihn als Gott anbeten.
Was würden Sie denn gerne noch verwirklichen?
Okay, es gibt sicher ein paar Berge, die ich noch nicht bezwungen habe. Nicht, dass man einen Berg bezwingt. Ich finde diesen Begriff immer blöd. Es ist schwer zu sagen. Einfach eine gewisse innere Ruhe finden. Meine Frau würde sagen, ja, höchste Eisenbahn. Ich bin ein ängstlicher Mensch und manchmal würde ich gern erreichen, dass ich souveräner bin, ein bisschen gelassener bin. Aber das ist eine tiefe Persönlichkeitsstörung, die nicht aus der Welt zu schaffen ist. Erreichen sonst? Was soll ich noch erreichen? Gute Frage. Keine richtige, konkrete Antwort.
Bei wem müssen Sie sich noch entschuldigen?
Oh je. Ich habe ein neues Lied, was ich möchte jetzt eine letzte Platte machen. Und in the chorus ich singe, of all I am not proud.
Singe über das, worauf ich nicht stolz bin.
Ich bin nicht stolz von allem, was ich gemacht habe. Was, Andrea, war diese Frage?
Bei wem Sie sich noch entschuldigen müssen.
Entschuldigen muss. Oh je. Yeah. Meine Frau wäre in der ersten Reihe. Wie würden Sie die Frage beantworten? Können Sie das für mich machen?
Ich würde sie gar nicht beantworten, weil ich hier nicht der Gast bin.
Ja.
Sie müssen das nicht beantworten. Na. Wir hören nämlich jetzt auch noch eine Musik, nämlich ein Stück von Ihnen wieder, Again. Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht?
Weil es sein altes Werk, oder sagt man das? Spätwerk. Ich denke, das ist ein Kern, eine Frage, wo ich für mich selbst nicht die richtige Antwort habe. Wenn man es alles wieder tun könnte, würde man es alles so genau tun. Und es ist ein Versuch, diese Frage für mich selbst zu beantworten. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ist es nicht gelungen. Aber ich glaube, das Lied ist halbwegs in Ordnung.
Bevor wir das jetzt spielen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Dave Meany, und mich bedanken für dieses gute und offene Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Never thought the sun would go down on so many simple